Willkommen beim Steckerchecker. In dieser Folge vom Expertentalk geht es rund um das Thema Wärmepumpen. Denn es ist das komplette Gespräch, welches wir mit den Experten der Firma Weiland geführt haben. Falls ihr zusätzlich gerne eine kurze Zusammenfassung rund um das Thema Altbau und Wärmepumpe haben möchtet, dann schaut doch am besten auch das Video auf unserem YouTube-Kanal. Und nun viel Spaß mit dem Gespräch. Wer seid ihr überhaupt? Warum seid ihr hier? Ihr seid hier, weil ich euch eingeladen habe, aber erzählt doch mal, was macht ihr bei Weiland?
Ja, ich bin der Stefan Reichelt. Ich bin der Verkaufsberater hier für den Raum Lüneburg und ich betreue das Handwerk auch in Bezug auf Planung, Auslegung der Wärmepumpe.
Cool. Wunderbar.
Ja, ich bin Justin Tippe. Ich bin der Vertriebsingenieur im Team Hamburg-Heide-Holstein. Bin quasi der technische Ansprechpartner für Stefan. Muss man aber sagen, nach, korrigierst das immer, 20 Jahren Weiland, muss ich sagen, muss ich da technisch gar nicht so groß unterstützen, wie das manchmal vielleicht für jüngere Kollegen ist. Ja, und ich bin immer dafür da, dass, wenn größere Projekte mal anstehen, dass ich mal drüber gucke, die Planung begleite, die ganzen Sachen technisch in den Innendienst trage und unter anderem auch für Schulungen Wissensweitergabe. Ne? Und deshalb bin ich heute mal hier.
Gut, ich bin jetzt ja zu der Wärmepumpe gekommen durch einen Umstand, wie es wahrscheinlich viele haben. Die alte Gasheizung wollte nicht mehr. Also dementsprechend kam die Überlegung, geht's jetzt Richtung Wärmepumpe, kommt wieder eine Gasheizung rein und so weiter. Ich war natürlich, wir haben ja einige Podcasts gemacht schon zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter, war natürlich heiß darauf, Thema Wärmepumpe anzugehen, hatte aber trotzdem im Hinterkopf immer diese Bedenken, die, glaube ich, viele noch haben. Mein Haus ist von 1925. Saniert haben wir ein bisschen, aber was heißt sanieren so richtig? Ab wann funktioniert's mit einer Wärmepumpe? Sobald ich bei Freunden erzählt habe, dass wir über eine Wärmepumpe nachdenken, kommt dann immer so, echt, bei euch geht das? Macht ihr jetzt in jeden Raum eine Fußbodenheizung rein oder was muss da alles gemacht werden? Ich war dann sehr überrascht, als dann von Schneider und Steffens einer da war, bei uns sich die Räume angeguckt hat, hat nur einen einzigen Heizkörper identifiziert, wo er gesagt hat, ja, da lass mal lieber einen nehmen, der doppelt so dick ist, dann hat er mehr Leistung. Und ansonsten hieß es, tauschen wir das Ding aus und dann kannst du genauso heizen wie vorher. Und jetzt läuft sie seit 2 Wochen und er hatte recht. Ja. wie kommt's zu diesen Gerüchten oder sind die noch aus einer Zeit von vor 10, 15 Jahren? Warum haben die Leute so ein seltsames Gefühl bei Wärmepumpe und wo ist es noch berechtigt und wo ist es wirklich mittlerweile Quatsch?
Ja. Es kommt aus einer Zeit, wo auch Energiekosten sehr gering waren. Das heißt, es kam auf 1 kW Leistung gar nicht mehr an. Das heißt, jede Heizung 20 kW, Standard. Es gab 20 kW, es gab auch Zeiten, da gab es nur 20 kW Heizung. Und dadurch, man hat über die Jahre immer mehr gelernt, dass man wirklich auch bedarfsgerecht runterregelt. Es war zum Beispiel vor 10 Jahren oder auch vielleicht vor 5 Jahren undenkbar, ein Haus deiner Größe, wenn wir gesagt haben, es reicht eine 7,5 kW Wärmepumpe. Das war völlig undenkbar. Und dieser Aberglaube hält sich teilweise wirklich noch seit diesen ganzen alten Jahren. Und jetzt reden wir alle davon, wir wollen Energie sparen, wir wollen mehr Nachhaltigkeit. Und da ist es eben wichtig, auch mal genauer zu gucken, was brauchen wir wirklich.
Genau. Und aus der technischen Sicht ist das Zauberwort eigentlich das Kältemittel. Diese Gerüchte sind aufgekommen, als wir damals noch mit dem Kältemittel R410A geheizt haben, was sehr umweltschädlich ist mit einem GWP von 2088. Also das heißt, es ist sehr umweltschädlich, oder wie viel schädlicher ist es als CO2? Da kommt diese Zahl her. Und dann sagen wir, okay, das ist sehr umweltschädlich und dieses ältere Kältemittel, was umweltschädlich ist, hat einfach auch eine andere Verdampfungstemperatur und wir haben einfach die höheren Vorlauftemperatur nicht hinbekommen.
Das war immer so das Schlagwort, höhere Vorlauftemperatur.
Genau, daher kam dieses Gerücht, Mensch, mit Wärmepumpe heizen macht eigentlich nur Sinn im Neubau und mit niedrigen Temperaturen der Fußbodenheizung um die 35 Grad, in älteren Gebäuden vielleicht auch mal 40 Grad im Vorlauf. Und dann kamen wir 2019 mit der Arotherm Plus auf den Markt, unsere weiße Maschine, die wir jetzt immer darstellen und die war die erste Maschine mit Propan. Haben natürlich alle ein bisschen gegrinst und haben gesagt, ja, Propan in der Wärmepumpe, das kann nicht gut gehen, das ist ja entzündbar und Sicherheitsabstände. Aber es hat sich durchgesetzt. Wir haben es gesehen, letztes Jahr bei ISH, du warst vor Ort. Es gibt kaum noch einen Hersteller, der was auf sich hält, der keine Propanmaschine hat. Weil Propan, da wollte ich drauf zurück, das Kältemittel, verdampft bei höheren Temperaturen. Unsere Maschinen schaffen Vorlauftemperaturen von 75 Grad. Da steht immer im Raum, sollte man 75 Grad tatsächlich einstellen? Ja, damit können wir Heizkörper bedienen. Da sagen wir mal nein, 55 ist so die magische Grenze, wo wir sagen, okay, das, was ich an der Kilowattstunde Strom reinstecke und wie viele Teile Wärme kriege ich noch raus, das ist die Grenze, wo wir sagen, es funktioniert einwandfrei. Und auf einmal war diese Blockade, na, nicht mehr als 40, 45 Grad mit den alten Maschinen, gebrochen. Und wir können jetzt mit der Arotherm Plus, der weißen oder auch der neuen Variante jetzt in Anthrazit, schwarz.
Sie ist jetzt bei mir stehen.
Wie man sie, genau, wie man sie auch immer betiteln möchte in der Farbe, diese hohen Temperaturen erreichen. Und 55 Grad Heizkörperbetrieb, vollkommen in Ordnung. Und wenn ich das aufnehme, was du gerade gesagt hast, es musste nur ein Heizkörper, zwei Heizkörper mal getauscht werden, dann liegt das daran, klassisch, früher das Buch rausgenommen, was hat so ein Heizkörper für eine Leistung im Raum bei 75 Grad Vorlauftemperatur? Und jetzt muss ich einfach gucken, welche Leistung hat der Heizkörper mit einer Vorlauftemperatur von 55? Mhm. Und wenn mir dann auffällt, oh, es ist einer oder zwei, die getauscht werden müssen, dann geht man drauf und sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, ihn drin zu lassen. Dann schaffst du aber vielleicht nur in diesem Raum 18 Grad Raumtemperatur. Mhm. So ein Gästebad, das ist vielleicht egal. Oder, ich glaube, bei dir war der im Flur.
Ja.
Nee, das ist schon ein Raum, den wollen wir mitheizen, offenes Gebäude. Dann machen wir da, wie es bei dir ist, ein Typ 33 hin, der schafft es mit den 55 Grad. Und ich habe wieder meine Wunschtemperatur von 20, 22, je nachdem, was angenommen ist. Problem gelöst. Also, wie hat das geankert? Aufgrund des schlechten Kältemittels, nicht schlecht, aufgrund des umweltschädlichen Kältemittels, was nicht so hoch verdampft, haben wir jetzt Propan in den Maschinen tatsächlich, schaffen die Vorlauftemperatur so, wie sie sein soll und können damit ganz einfach auch Heizkörperbetrieb abdecken.
Und hat ja sogar den Vorteil, ich habe ja bei der Förderung sogar mehr Förderung gekriegt, weil ich das umweltverträglichere Kältemittel drin habe.
Ja, ganz genau. Ne? Da gibt es dann in dem Fall nochmal 5% extra Förderung.
Ja, ist lustig, dass dann das auch noch in dem Aspekt so viel bewegt hat. Ich habe halt immer nur mitbekommen, okay, ist umweltverträglicher, ist daher besser, aber dass das auch überhaupt erst diese noch höheren Temperaturen der Vorlauftemperatur möglich gemacht hat, das ist natürlich dann ja eigentlich der viel größere Gamechanger dabei gewesen. Ja.
Ja, und in Zahlen gesehen, also dieser GWP, Global Warming Potential, wenn das austritt, da sind wir bei dem alten, hatte ich gesagt, 2088 und bei dem neuen haben wir jetzt ehemals 3 und jetzt 0,02. Nicht, es wurde einfach neu bewertet.
Ja, ja.
Also es kann nicht auf einmal besser werden, aber das heißt also quasi gleich wie CO2.
Cool. Und
darum ist es einfach mehr gefördert.
Ja. Dann habt ihr jetzt gerade von der Leistung gesprochen. Früher, also Gasheizung immer 20 kW, jetzt habe ich da also eine 7,5 kW. Dann habe ich als erstes gedacht, so okay, jetzt mein E-Auto lade ich auf der Einfahrt manchmal mit 11 kW. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt da irgendwie 7,5 kW Gerät hin, zieht das dann quasi den ganzen Tag immer 7,5 kW. Dann habe ich so vor mich hingerechnet, oh Gott, das wird ja richtig teuer, da kann ich besser wieder auf Gas bleiben, egal wie teuer wird. Aber dann ist ja die Heizleistung 7,5 kW. Mhm. Was an Strom gezogen wird, ist ja eine ganz andere Geschichte.
Genau. Da muss ich mal ganz kurz sagen, also unsere Maschine hat 7 kW. Das ist zwar eine 75er und dann 8.1.
Okay.
Achte Baureihe, 1 wegen Kältemittel unter 1.
Mhm.
Ja. Also die 7 kW Maschine bei uns hat bei minus 7 Grad diese Leistung.
Mhm.
Aber das ist ja die Heizleistung.
Mhm.
Wir hatten im Off vorhin drüber gesprochen, also eigentlich Paragraph 14a, was ist, wie viel Leistung zieht so eine Maschine? Das heißt, auf voller Leistung zieht die 3,5 kW. Das
okay.
heißt, jetzt bin ich schon vorgeprescht mit diesem Paragraph 14a. Hier müssen wir ja Geräte abschalten, die mehr Entzugsleistung als 4,2 kW haben.
Das ist so eine Möglichkeit für den Netzbetreiber, ne?
Genau, genau. Dass der Netzbetreiber sagt, okay, ich möchte gerne ein Signal rausgeben und jetzt quasi deine Wallbox, dein E-Heizstab, der hier in der Inneneinheit drin ist, deine Wärmepumpe, drosseln auf 4,2 kW. Oder drosseln, das ist ein falsches Wort, dimmen.
Mhm.
Das ist bei Weiland-Wärmepumpen überhaupt kein Thema, weil wir E-Bus sprechen. Das heißt, das Signal kann kommen und wir regeln die Maschine runter. Es steht immer so ein bisschen im Raum, wie weit ist der Netzbetreiber, der Versorger? Mhm. Können Sie das Signal schon rausgeben oder nicht? Wie kann der Endkunde sich darauf vorbereiten? Mein Tipp, leg dir schon mal ein LAN-Kabel in deinen Verteilerschrank. Irgendwann wirst du die Box kriegen. Wie auch immer dieser Name dahinter ist, eine Gridbox als beispielsweise. Und die kann dann das Signal rausgeben und sagen, okay, ich bin jetzt clever, ich habe ein Energy Management System möchte jetzt gerne die PV-Anlage, den Strom tatsächlich auch lenken. Wo möchte ich ihn nutzen? Ich möchte gerne das Signal umsetzen, dass ich auch dimmen kann, ob das die Wallbox ist oder die Wärmepumpe.
Ja.
Also vorbereitend, weil diese kleine Box vom Versorger noch nicht geliefert ist, ein LAN-Kabel in Verteilerschrank und du bist top aufgestellt.
Pauschal kann man sagen, das sind Gerüchte aus der Vergangenheit, sind alte Ideen, alte Wärmepumpen, die mit ganz anderen Techniken, ganz anderem Gas liefen, die anders leisten konnten. Die haben also es nicht geschafft, einen klassischen Heizkörper auf eine Temperatur zu kriegen, so dass ich meinen Raum nachher auf 22 Grad oder so beheizen kann. Genau. Das ist alles Vergangenheit. Jetzt ist ja trotzdem, dass dann immer gesagt wird, ja, aber ein bisschen saniert haben sollte man schon. Wurde auch direkt als erstes abgefragt, was habt ihr gemacht? Da war dann jetzt bei uns, wir haben halt das Dach saniert. Dementsprechend hat das da Dämmung gekriegt. Sicherlich nicht irgendwie den höchsten KfW-Standard, aber da unser Dach ist höher als das von der anderen Doppelhaushälfte. Das sieht man sofort. Und wir haben tatsächlich auch Einblasdämmung gemacht in den Zwischenraum. So diese kleinen Kügelchen, die irgendwie immer wieder den Weg in unseren Keller schaffen. Aber Gott sei Dank bei der Kernbohrung kein Problem war, weil da doch eine Sperre war und ab Dark war dann nicht mehr, dass die da rauslaufen konnten. Worauf muss ich mich also einstellen? Sagen wir, ich hätte jetzt noch nichts gemacht. Ich hätte jetzt ein Haus von 1925 und habe da doch nur das alte Mauerwerk und so weiter. Würdet ihr dann sagen, bevor du loslegst mit Wärmepumpe, mach diese und jene Sanierungsschritte? Oder ist das was, wo dann der Energieberater ganz individuell gucken muss? Oder kann man sagen, die Wärmepumpe schafft das auf jeden Fall erstmal und dann, um irgendwann deinen Stromverbrauch zu senken, denk drüber nach, noch zu sanieren.
Es ist schwierig zu beurteilen. Also klar, 1925 ist echt ein altes Haus, alte Substanz. Energieberater sollte dann in solchen Fällen eines unsanierten Hauses oder mini-sanierten Hauses auf jeden Fall drüber gucken. Weil der Nachteil wird ja sein, wir sagen, wir lassen das Haus, wie es ist, bauen eine Wärmepumpe ein. Ja, kann funktionieren. Nur wenn wir dann das ganze Thema sanieren, ist die Wärmepumpe viel zu groß. Und wir kommen in einen Taktbetrieb rein, den wir absolut vermeiden wollen. Weil wir immer bedarfsgerecht, so möglichst genau auslegen wollen.
Ja. Und von der technischen Seite muss man einfach sagen, auch wenn das Haus vielleicht nicht so saniert ist wie deins, kann es trotzdem mit einer Wärmepumpe funktionieren, weil wir ja die Vorlauftemperaturen erreichen können. Aber es ist einfach nahegelegt. Ein Haus, was gedämmt ist, ein neues Dach hat, hat auch bei jeder Gas- und Ölheizung schon Sinn gemacht. Ja. Das heißt, ich kann Energiekosten sparen. Und ich hätte jetzt auch sagen können, Mensch, du hast dein Haus vielleicht nicht saniert, keine Einblasdämmung, kein Dach. Ja, dann wären wir vielleicht auf eine Heizlast gekommen, die dann vielleicht im Bereich von 10 oder 11 kW oder 12 kW liegt. Und dann hätten wir in dem Fall einfach auch eine größere Maschine nehmen können. Mhm. Hätten trotzdem aber geguckt, reicht jeder Raum aus mit dem also reicht die Leistung des Heizkörpers für diesen Raum aus, wenn wir 55 Grad fahren. Also eine Wärmepumpe geht in der Regel immer. Mhm. Aber man muss einfach im Vorfeld die Arbeit richtig planen. Und da möchte ich auch einmal ganz kurz eine Lanze brechen. Wir waren ja im Off, wir haben die Leute gesehen, die das bei dir gebaut haben, die Fachhandwerker. Die haben nicht nur sehr sauber gearbeitet, sondern auch, als die Kamera nicht an war, habe ich mich mit dem Azubi, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, dass der für ein Wissen hat. Also auch da nochmal richtig gut. Die haben das richtig toll gemacht. Nicht nur optisch, sondern auch die Einstellung. Ich hatte, als ich drauf geguckt habe, eigentlich kaum was zu bemängeln. Kleinigkeiten haben wir jetzt nachgestellt, um was zu optimieren. Also eine wirklich, wirklich tolle Arbeit. Und da kommt es drauf an. Eine Weiland-Wärmepumpe kann laufen wie ein Sacknüsse, falsch installiert ist und nicht richtig eingestellt. Also im Vorfeld die Beratung, sich den richtigen Fachhandwerker rausnehmen, der genau das macht. Zu Hause mal einfach nur reingucken. Müssen wir was tauschen, ja oder nein? Ich sag mal so, das ist das A und O im Vorfeld, damit die Anlage top läuft und hinterher auch tolle Werte zeigt.
Ja. Wenn ich in einen 1:1 Vergleich quasi gehe, Gas gegen Wärmepumpe, und jetzt sagst du, im Prinzip geht Wärmepumpe immer. Wenn ich jetzt nicht das ideal sanierte Haus habe, komme ich dann trotzdem schnell in den Bereich, wenn ich jetzt dann deswegen eine 11 kW genommen hätte. Wir sind jetzt sehr hypothetisch. Ich hätte jetzt also nicht saniert, habe deswegen eine größere Version genommen. Kann es dann schnell sein, dass die dann so ineffektiv läuft, dass ich bei Gas besser beraten wäre, sozusagen, dann doch eher noch dabei zu bleiben, weil die sozusagen vom Stromverbrauch gegenüber Gasverbrauch dann effektiver läuft, wenn es nicht saniert ist?
Es ist schwierig zu beantworten, weil das ist wirklich auch eine Einzelfallbetrachtung. Wir haben entsprechende auch Software-Tools, die das auch berechnen können. Wir haben aber die größte Unschärfe ist die CO2-Bepreisung, die wir alle nicht abschätzen können. Wenn die CO2-Bepreisung auf dem freien Markt geht, geht's nach oben, geht's nach unten? Wir wissen es einfach nicht. Deswegen ist es echt schwierig, da so eine pauschale Aussage zu treffen. Wir können nur Vermutungen anstellen.
Ja, genau. Das war für mich auch der Hauptfaktor. Ich wollte halt auch vom Gas weg. Also ich habe halt auch einfach gedacht, selbst wenn ich nachher erstmal an Stromkosten dasselbe hätte wie an Gaskosten, oder lass es sogar vielleicht ein bisschen mehr sein. Ich glaube, prognostiziert ist, dass es ja eher dann doch auch ein Stück günstiger wird. War für mich halt einfach wichtig, das neue Ding soll einfach nicht wieder mit Gas laufen, soll nichts mehr verbrennen. Ich will nicht mehr zum Klimawandel beitragen, sondern möchte halt quasi da den Schlusspunkt gesetzt haben.
Mit dem Kostenfaktor greife ich nochmal ganz kurz aus. Wie viel Kilowattstunden Gas hast du in der Hütte verbraucht? Weißt du es ungefähr?
Ah, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so präsent. Ich habe es natürlich rausgesucht. Ich
das sind wie viel Quadratmeter?
Ich hab's 200.
Gesehen. 200 Quadratmeter. Vielleicht warst du bei deinem Haus irgendwo bei 20. Wir sagen einfach, um das im Bild darzustellen. 20.000 Kilowattstunden Gas hat die Hütte verbraucht oder das Haus verbraucht. Und jetzt gehe ich einfach mal ran. Ich sage, deine neue Wärmepumpe bitte nicht in Stein meißeln. Wir gucken mal, wie das Jahr läuft. Ja, aber als Beispiel sage ich, die neue Wärmepumpe wird 4 bis 5, sagen wir einfach mal 5.000 Kilowattstunden Strom verbrauchen, damit es besser darzustellen ist und jeder folgen kann. Dann habe ich ja faktisch mit der Wärmepumpe erstmal 15.000 Kilowattstunden Energie gespart. Das ist erstmal eine Hausnummer.
Ja.
Ja. Es steht immer im Raum, was kosten diese 4 oder 5.000 Kilowattstunden Strom und was kosten 20.000 Kilowattstunden Gas? Das ist immer das Aber, wenn ich den Satz noch nicht zu Ende gesprochen habe, wenn ich mal gleich schon überbrochen Einkaufspreis.
Ja, ich glaube, da kommen wir dann auch relativ in den, wo es sich fast wieder annähert. Ne? Ich glaube, wir sind im Moment so pauschal, kann man sagen, mal 3 ungefähr ist so der, also sozusagen das, was eine Kilowattstunde Gas kostet, kostet das Dreifache ungefähr eine Kilowattstunde Strom.
Tatsächlich. Glaube
ungefähr so.
Ja, ja. Bei mir sage ich, ich bin bei einem, den Namen brauche ich jetzt nicht sagen, weil ich habe auch einen Versorger. Und da bin ich gerade im November laufen meine Verträge aus, habe ich auch geguckt. Okay, Ökostrom, wo bin ich da? Vor 2 Jahren war der Tarif ganz anders. Da habe ich für 40 Cent abgeschlossen. Und da ist der Faktor natürlich zu, was ist Gas? Ich sage jetzt mal 10 Cent. Ja, da war es schon so, wo geht das hin? Aktuell kann ich abschließen, tatsächlich gestern reingeguckt, für 25, 26 Cent Strom.
Ja.
Und das Gas liegt dann irgendwo, ich habe auch reingeguckt, bei 12. Kommt tatsächlich aufs Gebiet drauf an. Preise sind komplett unterschiedlich. Aber wenn ich dann sage, okay, ich stecke 1 Kilowattstunde Strom in mein System und kriege dann 4 Teile Wärme, und da können wir ja gleich schon auf deine Wärmepumpe umschwenken, das ist das Wort. Du hast eine Jahresarbeitszahl von, jetzt im Oktober lief sie ja schon.
Im Prinzip eine Monatsarbeitszahl.
Eine Monatsarbeitszahl, aber die ist ja dann auch sehr, ne? Wir haben eine gemischte Arbeitszahl von 4,2. Du warst bei der Heizung warst du ungefähr bei einer 4,3 und das Warmwasser sogar eine 4,5 und das Warmwasser ist so eine 3,4. Die ist immer ein bisschen schlechter, weil wir einfach höhere Vorlauftemperaturen fahren müssen, um dein Warmwasser warm zu machen. Also das heißt, es ist top. 1 Kilowattstunde Strom rein, dieser Anteil an Wärme raus.
Das ist schon geil.
Was ist das bei einer Gastherme oder bei Öl? Da ist es 1:1. Also wenn es richtig gut läuft, top. Brennwert eingestellt, wir nutzen die latente Wärme aus dem Abgas. Laber. Ist ja vielleicht 1:1.
Ah, okay. Das kann im Idealfall gerade mal 1:1 erreichen, sozusagen. Okay.
Wenn überhaupt.
Ja.
Und das ist einfach der Punkt. Die Wärmepumpe ist das, wo wir in Zukunft heizen wollen. Und der Strompreis gibt gerade auch den Weg vor. Es ist vollkommen in Ordnung. Den Rest politisch wollen wir gar nicht weitergehen. Wo, was, ne? Aber die Wärmepumpe ist die Zukunft. Wir sind jetzt tatsächlich in Deutschland das erste Jahr soweit, dass wir mehr Wärmepumpen verbaut haben als Gasgeräte. Also wir reden gar nicht mehr darüber, ob eine Wärmepumpe Sinn macht. Und wir kriegen das mit. Du hast das auch mitgekriegt. Bei Messen. Die kommen gar nicht mehr und fragen, geht das mit einer Wärmepumpe, sondern die informieren sich tatsächlich bei uns auf unserem Schulungstruck oder beim Fachhandwerker, und die Fragen sind nicht mehr, geht das und, sondern die Fragen sind, wie viel kostet das, wann könnt ihr, wie könnt ihr das umsetzen? Also die Qualität der Anfragen hat sich geändert, weil, wie war das denn? Corona wurde in einem Atemzug Verschwörungstheorie und Wärmepumpe genannt. Und das hat sich komplett gewandelt. Die Wärmepumpe ist so, wie wir unser Haus beheizen wollen, und das wird die Zukunft sein. Ist eigentlich gar keine Zukunft mehr, das ist der Ist-Zustand.
Okay, und 2025, hast du jetzt gesagt, ist das erste Jahr mehr Wärmepumpe als Gas bei euch.
Genau, das habe ich tatsächlich gesehen. Und das ist mir gerade, habe ich gerade fast vergessen zu erwähnen. Du hattest das gerade gesagt, CO2-Bepreisung. Das ist ein Riesenfaktor. Aktuell sind wir bei 55 Euro die Tonne CO2. Nächstes Jahr sind wir bei 65 Euro, also für 10 Euro teurer. Und ich will mich nicht festlegen, ich glaube im Sommer nächsten Jahres geht das Ganze, wie du gerade richtig gesagt hast, die CO2-Bepreisung. Ich halte die GGBEG-Vorträge schon ein bisschen länger, und da hieß es ja, mit der nächsten Regierung wird das alles gekippt. Das ist europäisches Recht. Also das kippt, so einfach kippt das keiner. Und dann gibt es tatsächlich beim Austausch, hättest du dich jetzt für eine Gasanlage nochmal entschieden, ein Beratungsgespräch, der Fachhandwerker muss dir sagen, oh, wenn du mit Gas heizen wirst, wird das in Zukunft sehr teuer. Das müssten tatsächlich du und der Fachhandwerker unterschreiben. 12 Jahre Aufbewahrungspflicht. Und da ist eine Tabelle drauf, was CO2-Bepreisung sein könnte. Ja, also 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro die Tonne CO2. Und da muss sich tatsächlich vielleicht der Endkunde mal 1.000 Euro beiseite legen, CO2-Bepreisung, damit er weiter mit Gas heizen kann.
Ja.
Keine Angstmacherei, diese Glaskugel habe ich nicht, aber diese Szenarien sind tatsächlich tabellarisch
abgebildet. Ja, ich meine, klar, man kann die Angstmacherei ja da natürlich irgendwie ins Absurde treiben. Auf der anderen Seite sind da ja auch die Realitäten ich sag mal, im Neubau habt ihr ja sicherlich einen Anteil von 90% oder so Wärmepumpe jetzt, oder? Oder ist es da auch sogar noch, dass viel Gasheizung?
Nein, im Neubau ist es tatsächlich so, dass wir ja sowieso schon die 65% Erneuerbaren abdecken müssen. Mhm. Das macht einfach keine Gastherme.
Ja.
Wir sind da technologieoffen, steht ja auch drin im GEG, technologieoffen. Wir können machen Fernwärme, wir können Wasserstoff, Biogas, klar. Solarthermie mit der kompletten Deckungsanteil. Aber dann muss man jeder sagen, was ist das Richtige für mich? Wo kommt der Wasserstoff her im Einfamilienhaus? Wo soll dieser Biogasanteil herkommen? Und da ist einfach die Wärmepumpe im Neubau das Thema gesetzt. Und darum ist da in dem Fall ja auch keine Förderung.
Und von daher bleibt ja der Fakt sozusagen, alle Neubaugebiete, die jetzt kommen, die haben gar keine Gasleitung mehr liegen sozusagen. Dann haben wir mehr und mehr Leute, die wechseln, so wie ich, von Gas zu Wärmepumpe. Dementsprechend wird ja für die Netzbetreiber und das Aufrechterhalten und all drum und dran, wird ja die Kosten werden ja immer gleich bleiben, aber die Köpfe, auf die das verteilt ist, werden halt immer weniger. Und von daher muss man ja nicht nur den CO2-Preis sehen, sondern muss man dann auch noch sehen, dass wahrscheinlich irgendwann die Netzbetreiber sagen müssen, wir müssen die Nutzungsgebühr erhöhen. Und irgendwann, wenn es immer weniger sind, die Abnehmer sind, kommt irgendwann das Schreiben mit, wir müssen sie informieren, in 5 Jahren drehen wir das Netz ab.
Genau.
Erste Städte sind da schon auf dem Weg dahin.
Ja.
Das ist, und eine Sache ist vielleicht auch noch das, was immer gerne vergessen wird. Du hast den Satz eben oder das Wort eben schon genannt, dynamischer Stromtarif.
Mhm.
Wenn du eine Wärmepumpe hast, kannst du dynamische Stromtarife nutzen.
Mhm.
Gegebenenfalls nach Dachstruktur auch eine PV-Anlage, also deinen Strom, deine Energie selber produzieren. All dies ist bei Gas nicht möglich.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch so ein Faktor, der auch noch zum Kostenersparnis auch noch mit dabei trägt, aber schwer zu greifen ist in finanzieller Form.
Ja, ich bin jetzt noch sehr gespannt, wie es mit dynamischem Stromtarif und Wärmepumpe laufen wird, weil ich natürlich dann ja nicht dynamisch regeln kann, wann ich den Strom brauche. Weil natürlich dann, wenn es sozusagen kalt ist, wird die Wärmepumpe laufen müssen. Dementsprechend habe ich nicht die Möglichkeit, wie bei der Waschmaschine oder beim E-Auto zu sagen, jetzt ist gerade günstig, jetzt mache ich an. Ja. Sondern ich habe dann ja einfach einen Bedarf und der muss gedeckt werden. Und da bin ich gespannt, wie es über den Winter so laufen wird, wie die Spitzen sind in den Strompreisen an der Börse, ob man da halt merkt, dass es nach oben geht. Wobei ich ja im Moment gerade, ich hatte dann jetzt, du hast auch gesagt, das günstigste, was du so gefunden hast, 26 Cent oder sowas. Ich habe jetzt gerade geguckt, im Durchschnitt war ich bei mir jetzt mit 22, 23 Cent aktuell durch den dynamischen Stromtarif, weil die Täler wirklich richtig günstig werden und die Spitzen gerade mal bis 25 Cent oder so gegangen sind.
Und wenn man das denn auf die Spitze treiben möchte mit den dynamischen Stromtarifen, dann ist es ja auch so ein Thema, dass man sagt, jetzt ist es günstig, ich möchte die Wärme gerne in meinem Pufferspeicher speichern. Muss man ja ehrlicherweise sagen, bei dir zu Hause, du hast ja keinen 800 Liter Puffer mit einer Trinkwasserstation, sondern bei dir haben wir uns ja quasi für einen, ich glaube das ist ein 200er, ich habe daneben geschrieben, 200 Liter Pufferspeicher. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wie viel Energie speichere ich tatsächlich in 200 Liter Puffervolumen? Das ist nicht ganz so viel. Ja, also das heißt für dich interessant schon, die Stromtarife, wann ist es günstig, ich möchte jetzt heizen oder die Wärmepumpe fährt vielleicht auch ein bisschen höher in der Leistung, gebe es ins System, aber du hast auch Heizkörper, das heißt du kannst nicht viel in deinem Gebäude, in der Fläche, im Estrich speichern, sondern es ist nice to have. Du wirst ja auch übers Jahr mal sehen. Ich habe schon mehrere Aussagen dazu bekommen. Es ist ja relativ neu, das Thema. Mhm. Manche sagen, boah, das hat sich auf 1 oder 2 Cent so groß gar nicht gelohnt. Manche sagen, es ist top. Ich glaube, das hat immer so ein bisschen den Peak, wie setze ich mich mit meinem System auseinander? Mhm. Und im Endeffekt haben wir eine Heizungsanlage, die macht Heizung und warm Wasser.
Ja.
Und dann geht der Spaß vielleicht auch nach 2 Monaten weg und man achtet nicht mehr so drauf.
Genau.
Ja.
Und man hat einen kleinen Komfortgedanken.
Ja,
wenn man nicht warm duschen kann, weil um zu teuer ist schwierig. Und das ist, wo man auch über dynamische Stromtarife nachdenkt, es ist ja immer, der Wärmeerzeuger ist ja nur ein kleiner Teil.
Mhm.
Du sagst das E-Auto, Hausstrom,
mhm.
Batteriegröße und. Da kommt ja einiges zusammen für den dynamischen Stromtarif.
Ja, genau. Und die Batteriespeicher, klar, die werden sich dann jetzt im Winter dynamisch dann laden, wenn der Strom günstig ist, damit sie es wieder abgeben können. Da kann natürlich auch die Nutzungskosten sozusagen der Wärmepumpe ein bisschen von profitieren. Wobei man das natürlich auch nicht so massiv nutzen kann, weil Verluste sind beim Laden Verluste wieder beim Entladen von der Batterie und so weiter. Da muss dann schon die Differenz im Preis mehr als 1 Cent sein, damit sich das auch lohnt. Aber deswegen, da bin ich sehr gespannt, das Ganze so über den Winter zu beobachten. Jetzt hatten wir quasi den Faktor, okay, es geht mit älterem Haus, es geht auch mit den Heizkörpern, aber dann hattet ihr gesagt, wenn die jetzt zu groß wäre, ich saniere danach, dann kann ich in einen gefährlichen Bereich kommen, was du gesagt hast, Taktung verhindern.
Ja.
Ich habe auch davor schon immer von dem Energieberater von Schneider Steffens immer gehört, Wärmepumpe ist kein Sprinter, sondern Marathonläufer. Die soll eigentlich immer laufen. Und dementsprechend wird die Größe so gewählt, dass sie möglichst eigentlich immer was zu tun hat und halt sich möglichst nicht abschaltet. Also das wäre ja dieses Takten.
Genau.
Zählt dann nur Takten im Sinne von an-aus oder zählt auch Takten im Sinne von, sie muss auf 100% Leistung gehen und fährt dann wieder runter? So, was ist der Takt und warum sollte ich ihn verhindern?
Vielleicht du zuerst, weil du hast ja auch dieselbe Wärmepumpe zu Hause. Kannst du mal ein Beispiel machen, wie oft deine taktet und wie gut die durchläuft?
Bei mir fast gar nicht, muss ich sagen. Mhm. Ist aber jetzt auch kein Heizkörpersystem, sondern ein Fußbodensystem.
Mhm.
Und mit Taktung ist ja das harte Ausschalten und Anschalten. Mhm. Eine Wärmepumpe, jetzt kannst du mich eventuell korrigieren, hat eine Mindestlaufzeit von 3,6 Minuten.
Mhm.
Vorher passiert. Oder auch so,
also, ja. Ja, also eine Laufzeit.
Die eine Laufzeit.
Ja.
Und es ist ja so, dann ist sie aus für diese Zeit, das ist Taktung. Dann kommt wieder eine Wärmeanforderung.
Mhm.
Dann versucht er, die Wärmeanforderung zu erreichen. Fährt hoch, also moduliert hoch.
Mhm.
Stellt fest, oh, ist erreicht, fällt wieder ab. Und das ist dieses Überschwingen, Unterschwingen. So kann man es vielleicht am besten bezeichnen. Ja, okay. Und das ist natürlich auch für Stromverbrauch, Lebensdauer nicht der Idealfall.
Mhm.
Genau. Weil was passiert da technisch? Der Kompressor hat halt immer eine Anforderung. Wir verdichten, hoher Stromaufwand. Die Temperatur wird erreicht und dann moduliert sie runter.
Mhm.
Wir klauen aber in dem Beispiel beispielsweise mit der Heizungspumpe wieder Energie aus dem Puffer raus.
Mhm.
Die Temperatur fällt, die Wärmepumpe muss wieder anfangen. Also das heißt, das nennt man dieses Takten, dieses Hoch-Runter-Modulieren. Vielleicht geht sie aus, geht in die Heizungssperrzeit. Das wollen wir alles gar nicht. Sondern mit der Wärmepumpe wollen wir eigentlich konstant Wärme ins Haus geben können. Das heißt auch, dieser Schwing bei einer Gastherme und Öl, hätte jeder gesagt, du spinnst. Bei einer Wärmepumpe heißt auch für den Endkunden Wärme abnehmen. Sie wird ja produziert.
Mhm.
Das heißt, der Heizkörper steht nicht auf 2 und früher wurde der immer warm. Ist totaler Käse, würde ich sagen. Naja gut, der Thermostatkopf ist vielleicht auch 25 Jahre. Der war vielleicht schon damals mal kaputt, mal austauschen, weil die Zahlen darauf haben eine Bedeutung. Das heißt, ich möchte gerne in meinen Aufenthaltsräumen die Wärme auch abnehmen, weil ich hatte vorhin bei dir drauf geguckt, was für eine Heizkurve, wir haben draußen 10 Grad gehabt.
Mhm.
Jetzt kommt in deinen Heizkörpern gerade irgendwas mit 36, 37 Grad im Vorlauf an.
Mhm.
Wenn du jetzt nach Hause kommst und drehst für eine Stunde den Heizkörper auf und drehst sie wieder zu, wird der Raum nicht warm sein.
Mhm.
Das heißt, die Wärmepumpe soll konstant Wärme ins Haus bringen, weil wenn dein Heizkörper da gerne mal 6-7 Stunden mit 35, 36, 37 Grad bei dieser Außentemperatur steht, dann ist der Raum warm.
Mhm.
Ja, und das heißt, mach deinen Heizkörper auf für alle Endkunden.
Mhm.
Ja, natürlich nicht unnötig.
Ja, ja.
Genau. Ich kenne den Klassiker bei mir zu Hause. Schlafzimmer,
eher ja.
17, 18 Grad. Flure oben muss nicht beheizt sein. Kinderzimmer eigentlich auch eher runtergeregelt.
Mhm.
Ja. Aber da, wo ich es warm haben möchte, das ist vielleicht das Wohnzimmer, das ist vielleicht die offene Küche. Ja, kommt bei dir auch ein bisschen hin.
Ja.
Oder auch das Badezimmer. Ja, da gebe ich rein. Ja, das heißt, wir wollen auch Volumenstrom abnehmen können. Also das heißt, Heizkörper auf, Wärme rein, niedrige Temperatur und die Wärmepumpe moduliert runter und kann dann auf kleinster Leistung vielleicht gerne auch mal 4-5 Stunden am Stück laufen.
Ja? 500 Watt.
Okay. Und das ist dann wirklich effektiver, wenn ich jetzt mir gerade zum Beispiel Badezimmer angucke. Da ist natürlich irgendwie morgens im Moment jetzt, ich hatte dann ja smarte Heizkörperthermostate, weil ist ja alles Smart Home bei mir zu Hause.
Ja.
Also ist da eingestellt irgendwie von 6 bis 9 Uhr morgens, schön 22 Grad, danach aus. Und dann wieder abends 17 Uhr, damit die Kids irgendwie das auch wieder warm haben. Dann halt bis 22 Uhr wird wieder 22 Grad gemacht. Du würdest jetzt sagen, dann lieber 21 Grad von 0 bis 0, also immer.
Also genau, also bei dir in deinem Gebäude würde ich sagen, mach die Absenkung nicht so hoch. Also nimm sie ganz raus, weil du hast selber gesagt, du verlierst ein bisschen was über Nacht an Temperatur.
Mhm.
Im Neubau, da ist es nicht so schlimm, da verliert man nicht so viel. Aber in deinem Bestandsgebäude würde ich schon sagen, Absenkung muss nicht rein.
Mhm.
Aber du kannst es nach einem Jahr selber so ein bisschen feststellen.
Ja.
Ja, das heißt, boah, ich möchte ein bisschen absenken, das geht. Das erste Jahr ist immer tatsächlich, die Fachhandwerker oder auch wir stellen sie zu 90% genau richtig ein, die Wärmepumpe. Und das erste Jahr gibt immer noch mal so ein bisschen, wo wir was rausholen können.
Ja. Ja.
Das heißt, Nachtabsenkung in deinem Fall, ich habe ja auch mal drauf geguckt, haben wir rausgenommen. Wir haben eine Wunschtemperatur jetzt von 22 eingegeben. Wir haben die Heizkurve korrigiert und gucken jetzt mal. Ich hatte gerade gesagt, bei 10 Grad fahren wir mit 36 und bei minus 10 haben wir dann die 55 im Vorlauf erreicht.
Mhm.
Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist mit deiner App. Du hast ja die App auf dem Handy. Jederzeit verstellbar. über die Ferne, das, was ich hier sehen kann, heute Morgen, auch wie einfach das ist. Ich habe dein Internetmodul abfotografiert, du kriegst eine Mail und ich kann alles an deine Wärmepumpe.
Ja, das war cool. Ja.
Das ist für mich gut, das ist für unseren Service gut, das ist für den Service-Experten gut.
Ja.
Und auch der Fachhandwerker, der ruft dich an, wenn du die Nachricht aufs Handy gekriegt hast, mhm, und sagt, hey, deine Heizung ist auf Störung.
Mhm.
Was nicht vorkommt bei Weiland, aber könnte. genau, er ruft dich an und sagt, deine Heizung ist auf Störung, kriegt hier schon tatsächlich vorgegeben, was für ein Fehler, und kann daneben klicken,
ja, das ist super.
Also das ist ganz cool.
Und auch so Kleinigkeiten wie, dass du mal Wasser auffüllen sollst.
Mhm. Ja, klar. Ja, das ist super. Also nicht, dass nicht nur ich das per Push-Nachricht kriege, sondern ja, dass dann genau auch der Fachhandwerker das weiß, ist natürlich perfekt.
Man den Laptop sehen kann hier, aber tatsächlich kann man das sehen. Ich kann die aktuellen Statusmeldungen sehen hier. Das letzte Mal 13.24, 13.21, 19. Und hier würde dann auch ein Fehlercode dastehen. Und dann kann ich auf der rechten Seite einfach als Fachhandwerker, als Servicetechniker, wenn du es freigibst, tatsächlich einfach sagen, okay, Ersatzteilkatalog, was brauche ich für den Einsatz?
Mhm.
Das ist einfach cool. Das hätte ich mir früher, ich bin erst 33, aber ich habe, das kann man sagen. Wenn man mit 16 anfängt zu arbeiten,
hat man schon, ja.
Mein Caddy, ich habe als Kundendiensttechniker gearbeitet, ich hatte da die Bücher von Weiland und habe die Fehlercodes in den Büchern nachgelesen.
Ja.
Heutzutage hast du es auf dem Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Wie geil ist das?
Ja,
das ist wirklich, wirklich cool.
Hat auch für mich auch Smart Home Integration irgendwie alles sofort geklappt. Ihr habt ja HomeKit ist direkt fähig mit drin. Ich konnte es direkt bei Home Assistant über eine Erweiterung reinpacken. Hab dadurch jetzt auch sofort immer bei mir die historischen Daten, kann sehen, wie sich die Vorlauftemperatur entwickelt über den Tag. Ich kann gucken, wie lief das die Woche lang und so weiter. Das ist schon echt cool. Da merkt man, dass dann solche Geräte mittlerweile halt ja viel mehr bieten als irgendwie meine Heiztherme, die ich noch dann mit so einem Zwischenstecker und sonst irgendwie so ein bisschen steuern konnte. Und dann kommt ihr jetzt aber und sagt jetzt, Mara, weil deine ganze Heizung smarte Steuerung aus, ist natürlich ein bisschen schade für mich. Aber gut, das ist halt Innovation. Dann kommt halt das schlauere, bessere System sitzt jetzt halt zentral im Keller. Und dann muss ich mich davon verabschieden, überall klein in den Räumen regeln zu wollen. Dann gebe ich da jetzt einfach nur noch wirklich die Temperatur ein, die der Raum haben soll. Schlafzimmer ein bisschen niedriger, Bad ein bisschen wärmer, Wohnraum angenehm. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Das war für mich so ein bisschen trotzdem noch nicht so ganz nachvollziehbar. Ermittelt denn die Wärmepumpe, dass sie jetzt ihr Soll ganz gut erreicht? Weil sie hat ja keinen Thermometer oben bei mir im Wohnzimmer hängen. Trotzdem weiß sie also irgendwann, sie hat's gut geschafft sozusagen. Das ist dann doch im Zusammenspiel trotzdem noch mit den Thermostaten am Heizkörper, oder?
Also es steht erstmal keine Verbindung zwischen der Wärmepumpe und deinem Thermostat.
Ja, keine Softwarebrücke oder so.
Die Wärmepumpe ermittelt einfach anhand der Außentemperatur tatsächlich und der vorgegebenen Wunschtemperatur und der Heizkurve, welche Vorlauftemperatur soll ich erreichen?
Mhm.
Und fährt los. Und dann hat die Wärmepumpe natürlich noch einen Vorlauf- und Rücklauffühler, kann also die Spreizung zwischen dem Vorlauf und Rücklauf ermitteln und sagt, mhm, beispielsweise, ich gebe jetzt hier 35 Grad in Vorlauf und ich kriege 25 zurück. Boah, ziemlich hohe Spreizung. Dazu ist dann immer noch entscheidend der Volumenstrom. Du hast ja eine Monoblock-Wärmepumpe. Der komplette Kältekreis ist draußen. Das heißt auch die Heizungspumpe und die wird mit Heizungsvorlauf und Rücklauf angeschlossen. Das heißt, es gehen ja keine Kälteleitungen ins Gebäude.
Mhm.
Also Vorlauf-Rücklauf-Abgleich wird gemacht, dann wird geguckt, okay, was für einen Volumenstrom habe ich. Und dann heißt es ja einfach, okay, wenn ich mich annähere und also quasi Vorlauf-Rücklauf sich annähert, dann wird wohl auch gerade keine Wärmeabnahme sein. Und dann können Sie sich ja auch noch auslesen, habe ich gerade 1200 Liter die Stunde, die ich gerade durchjage, oder sind es vielleicht nur 200, 300 Liter?
Mhm.
Ja, und damit weiß sie ungefähr, wie sie sich einmodulieren soll, wie lange sie laufen soll. Und genau richtig, dein Regler hängt unten im Heizraum.
Mhm.
Du hättest die Möglichkeit, den Regler tatsächlich oben im Referenzraum, das heißt das Wohnzimmer, den da aufzuhängen. Das entweder zieht man da ein Kabel hin oder man macht es mit einem Funkregler. Und dann könnte man, du nicht, du hast Heizkörper, aber könnte man theoretisch bei Fußbodenheizung auch noch kühlen.
Okay, ja.
Ich nenne es immer lieber temperieren, also bei 2-3 Grad runterkommen mit der Temperatur, aber dann könntest du quasi den Regler in den Raum hängen.
Mhm.
Der misst die Raumtemperatur und Feuchte, das zeigt er ja auch an. Und dann könntest du mit der Anlage kühlen oder gegebenenfalls, ich habe jetzt gesehen, du hast es, hätte man den auch ins Wohnzimmer hängen können, weil du einen Kamin hast.
Mhm.
Andererseits muss man sagen, dann ist die Temperatur im Wohnzimmer erreicht.
Ja, und dann,
die Anlage schaltet aus. Ab, aber hinten deine Nordseite, das Zimmer, hat halt noch keine Temperatur. Deshalb, so wie du es gemacht hast, genau richtig.
Ja. Trotzdem lasse ich aber so Automatisierung wie Fenster im Bad geht auf, Heizkörper ausschalten, sowas lasse ich dann schon drin, ne? Also weil da dann jetzt einfach unnötig, den auf volle Pulle zu befeuern, bringt ja dann auch nichts.
Bin ich ganz bei dir.
Also ja.
Das sollte man nicht machen, auch wenn ich sage, Wärmeabnahme, Volumenstrom erhöhen, das funktioniert top bei der Wärmepumpe. Also Fenster auf und heizen ist immer noch.
Das wäre aktive globale Erwärmung.
Da erinnere ich mich an meinen Vater von früher. Der hat mir dann immer auch auf die Finger gehauen und hat gesagt, nicht heizen, wenn das Fenster auf ist. Ja. Ne? Das ist auch bei der Wärmepumpe los.
Ja, okay. Also das Ding war nämlich, ich hatte mir das ja zusammenstellen lassen. Die haben mir dann ja auch gesagt, irgendwie Weiland empfehlen wir. Habe ich mich ein bisschen informiert, habe ein paar YouTube-Videos geguckt. Habe dich auch zufällig in einem YouTube-Video entdeckt. Und habe da dann so eine ganz interessante Info bekommen. Denn der Stand, den ich erst bekommen habe, war, unsere Kellerfenster unten werden wir leider versiegeln müssen, weil mit Propan das Problem ist, es sinkt nach unten ab und der Keller liegt niedriger und dann würde das quasi das Risiko geben, gäbe es ein Leck, dass es bei uns in den Keller läuft und wir es nicht merken. Also war gesagt worden, irgendwie 1 Meter Abstand muss zu jeder Seite sein. Korrigiert mich, falls ich das gerade falsch erkläre. Richtig. Genau, und ich war also schon dabei, dass es ein feuchter Keller, all drum und dran. Wie gesagt, ein Haus von 1925, ich habe den Keller vorhin gesehen. Da jetzt 2 Fenster noch dicht machen, wäre echt nicht so optimal. Und von daher war ich dann sehr positiv überrascht, als ich dann nämlich dich mit der Aussage gehört habe auf YouTube, dass dieses neue Gerät jetzt irgendwie Magie macht und plötzlich diese Abstände nicht mehr gelten. Du hast es sogar vorhin dann draußen erklärt, vielleicht spielen wir es hier einmal ein, dass sogar der rechte Abstand von 50 Zentimeter, der da ist, eigentlich nur noch da ist, damit da auch ein Handwerker noch dran arbeiten kann an dem Gerät. Wie schafft ihr das? Warum ist jetzt dieser Sicherheitsabstand nicht mehr nötig? Warum musste ich meine Kellerfenster nicht versiegeln?
Du kannst es vielleicht gerne erklären. Ich zeige mal das Bild dazu. Ihr könnt es ja einblenden, aber jo, für dich mal zu sehen.
Ja, also es ist ja so, wir haben uns überlegt, was können wir verbessern, weil dieses ganze Thema mit diesen Sicherheitsabständen war natürlich auch belastend. Mhm. Wir reden auch über Reihenhäuser, betrifft dich jetzt nicht so
persönlich. Nee, genau. Ist Doppelhaus aber, sozusagen, war trotzdem Abstand zum Nachbarn und
immer
so.
Immer wieder die Themen, wo dann auch Handwerker in Grauzonen reingegangen sind und das trotzdem installiert haben, ist natürlich nicht so gewollt und auch nicht so geschickt. Und da haben wir überlegt, was machen wir anders? Wir haben erstmal vielleicht mal genauer hingeguckt und dann auch gesagt, wir müssen was ändern.
Mhm.
Wir haben jetzt ja, wie Justin mal eingangs gesagt hatte, 2019 mit den ersten R290 Maschinen angefangen, in größeren Stil. Und jetzt die neue Maschine in diesem Jahr war ja dann auch auf der ISH ganz groß Next Level. Ist jetzt die 2. Generation. Dann da überlegt, was macht man besser? Und wir haben etwas gemacht an den Geräuschen, etwas an der Effizienz. Aber der Hauptknackpunkt war natürlich die Aufstellbedingung. Und da haben wir dann eben eine Möglichkeit gefunden, wie wir den Aufstellbereich so weit verringern können, dass auch Werbeslogan typisch kann überall stehen. Das ist so eben unser ganzes Thema.
Ja.
Genau. Und wenn du das hier auf dem Bild siehst, ist ja was ganz Entscheidendes, dass jede Wärmepumpe auf dem Markt und auch unsere weißen Maschinen noch diesen Meter Sicherheitsabstand haben. Mhm. Fenstern, Türen, Kasematten. Lichtschächten.
Ja,
also, ich werde häufig was in eine Kasematte, also ein Lichtschächten mit einer Kasematte obendrauf.
Fußmatte haben wir.
Genau, Fußmatte. immer bis Oberkante der Maschine, kegelförmig. Oben 1/2 Meter, unten 1 Meter. Bei die hätten wir die dann da nicht hinstellen können, egal welcher Hersteller das ist oder unsere weiße. Dann haben wir gesagt, okay, bei unserer anthrazitfarbenen, schwarzen oder wie hast du es vorhin betitelt?
Bergisches Schiefer
finde ich auch super.
Passt aber so, ja, zu uns. Sieht so aus.
Ja. Genau, ist der Auslieferungszustand erstmal, wie du in dem Bild sehen kannst, immer noch 1 Meter um die Maschine rum.
War tatsächlich, genau, das ist der Installateur nämlich auch. Ich kam dann nämlich mit, ist ja super, dass ihr das könnt. Und er war so, nö, ich stehe aber immer noch 1 Meter.
Genau, aber nur noch in Höhe von Boden, Unterkante Maschine 10 Zentimeter. Da ist schon mal eine Menge gewonnen. Das heißt, theoretisch, wenn dann da ein Küchenfenster noch drin sei, ein bodentiefes Fenster, könnte die ja schon stehen. Und dann haben wir die Möglichkeit noch bei unserer neuen Maschine jetzt den Auslieferungszustand zu verändern. Bei der Inbetriebnahme, wurde bei dir auch gemacht. Und dann wird die Flexible Space Function eingestellt.
Sehr gut.
Hört sich mega an. Ja. Tolles Wort. Ja.
Dann hat die Rollen und ich kann die überall hin.
Genau, die Flexible Space Function, wir kürzen das ab mit FSF. Wenn wir diese Funktion einstellen, dann haben wir den Sicherheitsbereich nochmal verändert. Das ist bei uns eine Einstellung in der Software und was da passiert, gehen wir jetzt nicht ganz genau darauf ein. Aber wir haben festgestellt, alles klar, wenn diese Funktion an ist, unter anderem ist ein Teil, dass das Gebläse auch im Stillstand sich dreht.
Der Ventilator läuft immer sozusagen.
Genau, ne? Aber wirklich so minimal. Das hat nichts mit, ich kann das hören, sondern ich muss wirklich hingucken. Das ist keine Geräuschkulisse. Wenn das eingestellt ist, dann habe ich nur noch auf der rechten Seite 1/2 Meter. Hinter der Maschine, wenn sie frei aufgestellt ist, auch 1/2 Meter. Oder bei dir an der Wand sitzt dann 25 Zentimeter quasi Wandabstand, so wie auf dem Bild da zu sehen. Und das ist wirklich... da machen wir uns einfach Möglichkeiten aktuell auf, wie du es gesagt hast, klassisches Reihenhaus, ne? Oder bei dir auch die Doppelhaushälfte.
Ja, ja.
das klassische Reihenhaus hat 6 Meter. Da ist immer eigentlich ein Küchenfenster, eine Haustür und ein Lichtschacht, wenn es einen Keller hat. Können wir nicht hinstellen. Und damit haben wir uns jetzt natürlich eine Möglichkeit gemacht, die aktuell noch keiner auf dem Markt kann. Und das ist ein Türöffner.
Ne? Cool.
Ja, weil Propan ist entzündlich und darf halt, wie gesagt, nicht ins Haus gelangen.
Ja. Und du hast gesagt, kann man überall hinstellen. Ist ja auch ein großer Faktor. Tatsächlich, wir haben auch da ja in einer Podcast-Folge mal drüber gesprochen. Da hat der Energieberater-Kollege den schönen Satz gesagt, die Leute hören eine Wärmepumpe erst, wenn sie sie sehen. Es ist ja oft,
stimmt auch.
Es ist halt echt oft das Thema, dass natürlich auch dann bei Wärmepumpe die Nachfragen nach dem überhaupt, in dem alten Haus willst du das machen, kommt dann, oh, und wo steht dann das brummende Außengerät da und all drum und dran. Und waren auch für mich meine Bedenken, dass ich so gedacht habe, oh, nicht, dass nachher der Nachbar meckert oder sonst irgendwas. Jetzt steht das Ding da und ich will jetzt ja hier nicht eine Werbeveranstaltung für euch da draus machen, sondern mehr so ein Informationsvideo. Aber das macht wirklich überhaupt kein Geräusch. Also meine Eltern haben eine andere auch erst letztes Jahr gekriegt, ein Riesenteil. Das macht ordentlich Lärm, fand ich. Und das habe ich für uns auch erwartet und war sehr positiv überrascht, dass das Ding wirklich, also aus meiner Sicht nicht hörbar ist. Weil ich musste manchmal wirklich gucken, dreht sich da überhaupt irgendwas oder haben die den Strom abgedreht, macht das überhaupt irgendwas?
Das ist tatsächlich auch das Feedback, was wir kriegen. Die weißen Maschinen bei uns, die waren schon extrem leise. Eine Geräuschkulisse ist aber auch immer da, leiseste Wärmepumpe auf dem Markt oder nicht oder hin oder her. Eine Geräuschkulisse war da. Ich habe auch gesagt, boah, neben der Terrasse würde ich es mir nicht stellen.
Mhm.
Ja? Und jetzt mit den anthrazitfarbenen Maschinen, schwarzen Maschinen, ist es tatsächlich so, in meinen Vorträgen habe ich es gar nicht groß erwähnt, weil es tabellarisch, also wenn ich es mir angucke, wie viel Dezibel sind das, gar nicht so erwähnenswert sind, ja, 1 oder 2 Dezibel. Dann haben wir die Werksfahrt gemacht mit guten Fachhandwerkern von uns und der Reihe weg, da waren in unserer Tour 50 Fachhandwerker mit und die haben gesagt, boah, die ist aber leise, was habt ihr denn gemacht? Und das kam von vielen verschiedenen.
Mhm.
Ich habe sie jetzt natürlich auch schon häufiger gehört, das ist wirklich eine Ausnahme geworden. Die sind extrem leise geworden, die schwarzen Maschinen. Das heißt, für mich ist die Geräuschkulisse gar kein Thema mehr. Ich sage immer, Mensch, was hast du denn gehört? Man fragt immer den Endkunden und die sagen, eigentlich gar nichts.
Ja. Also die würde ich mir auch neben eine Terrasse stellen, da hätte ich kein Problem mit. Ja.
Pustet nur ein bisschen kalte Luft an.
Ja, das stimmt. Aber im Sommer ist das ja ganz
anders. Ist ganz anders.
Ja, wir haben uns eben überlegt, wir wollen die Wärmepumpe richtig groß machen. Alle Bedenken, die wir ganz zu Anfang des Gesprächs hatten, auch ausräumen, kann da nicht, dieser Aberglaube noch mehr. Wir können die überall hinstellen, die ist ultra leise. Was gibt es noch für Gründe, das nicht zu tun?
Ja, cool. Ist ja fast ein gutes Schlusswort.
Ja, sehe ich auch so.
Wie gehen wir jetzt weiter voran? Ich lasse das Ding jetzt laufen. Unser Publikum wird interessiert sein, wahrscheinlich, wie es so nach einem Jahr dann wirklich aussieht. Weil ich meine, jetzt nach einem Monat, toll, mit 4, noch irgendwas, sieht alles Bombe aus. Meine Räume sind warm. Ich bin mal gespannt und hoffe, dass das ähnlich gut und effizient weiterläuft. Wollen wir uns irgendwie in einem Jahr spätestens hier nochmal hinsetzen? Darf ich euch dann nochmal hier begrüßen? Und dann gucken wir mal wirklich knallhart auf die Zahlen.
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Und
da ist der wichtige Punkt auch, vielleicht zum Schlusswort. Erschreck dich nicht. Du hast jetzt den Dezember, Januar und Februar. Ja, also
bin ich durch meine Eltern drauf vorbereitet.
Genau, was ist denn da mit dem Sprung?
Also ich habe da manchmal drauf geguckt, der hat ja an einem Tag so viel gezogen. Da habe ich erstmal durchgerechnet, das kann mit 3,5 kann unsere gar nicht pro Tag ziehen, was die von meinen Eltern gezogen hat teilweise.
Und man muss ja sagen, der Stromverbrauch ist einfach Ende November, Dezember, Januar, Februar höher. Und dann kommt der Frühling, der Herbst und der Sommer. Und darum heißt das Ganze ja auch Jahresarbeitszahl.
Ja.
Und dann können wir uns in einem Jahr hier wiedersehen und gucken, wo du tatsächlich geblieben bist, wie dein Stromverbrauch ist, wie deine Energiegewinnung ist. Ja, also das ist gar kein Thema.
Ja, vor allem ja auch beim Gas hat man ja einen Abschlag pro Monat und ich habe in jedem Monat im Sommer genauso viel Gas bezahlt, wie ich im Winter bezahlt habe. Aber habe natürlich auch den Verbrauch eigentlich ja nur im Winter gehabt. Hat man dann ja, wenn man zwischendurch mal den Gaszähler abgelesen hat, ja auch gemerkt, dass im Sommer fast nichts passiert und dann im Winter ist halt alles durchgegangen. Also
genau.
Und da ist das ja dann beim Stromverbrauch ähnlich. Durch einen dynamischen Stromtarif kriege ich aber natürlich eine Monatsabrechnung dann jetzt und keinen Abschlag. Und da wird man es im Winter auf jeden Fall merken. Aber genau, ich bin echt sehr gespannt, wie es bei so einem 1925er teilsanierten Haus also nachher aussehen wird.
Also ich bin mir sicher, es wird einmal frei laufen und dann kommen ja die Jahreszeiten auch wieder, wo die Wärmepumpe noch effizienter wird.
Ja.
Das heißt, je wärmer es draußen wird, umso effizienter wird so eine Wärmepumpe natürlich auch.
Ja.
Ne? Und dein Bivalenzpunkt, ich hatte reingeguckt, der liegt bei -5. Das heißt, erst dann bei -6, wenn die Wärmepumpe in einem bestimmten Zeit vor Gabel die Vorlauftemperatur nicht erreicht, dann dürfte bei dir dieser böse Heizstab sich dazu schalten und der kommt dann nicht mit 9 kW, sondern der kann sich dann langsam da stufenweise zuschalten. Mhm. Und das sind dann bei minus 6 Grad, wenn du es wirklich brauchst, oder bei minus 7 Grad, ein paar Stunden, die sind total zu vernachlässigen. Ja. Das heißt, der ist nicht böse, sondern der ist dafür da, der darf sich dazu schalten, wenn die Wärmepumpe es nicht schafft, die Vorlauftemperatur zu erreichen.
Damit ich auf jeden Fall nicht friere und kein warmes Wasser
habe. Genau, weil da möchte ich als Schlusswort sagen, jede Wärmepumpe schafft es, das Haus warm zu machen und keiner sitzt im Kalten. Wenn das nicht der Fall ist, ist es ein Planungsfehler.
Ja.
Und vielleicht auch noch als Ergänzung zu dem Thema Heizstab, weil das ist ja auch so ein Mythos. Alles in der Branche sagt minus 6, dann kommt der Heizstab.
Mhm.
Justin hat es sehr gut ausgeführt.
Nö. Nö, er kann.
Er genau. Darf.
Ja, darf. Genau. Vorher darf er
aber nicht.
Okay. Ja. Du hast gesagt, dass deine Zuhause fast nie an ausgeht, sozusagen. Keine Zyklen.
Ja.
Was heißt denn fast nie? Weil wenn ich bei mir in die App reingucke, hatte ich, glaube ich, irgendwie so 44 Ein-Aus-Zyklen. Ist das fast nie für die Zeit, die sie jetzt lief, für unser Publikum auch, wenn die bei sich in ihre App von ihrer Wärmepumpe gucken? Was ist denn, könnt ihr da einen Wert vorgeben, sozusagen auf?
Darf ich kurz? Nicht, dass der Kundendienst bei uns jetzt Sturm gelaufen wird, weil wir sagen so und so viele, ja?
Ja.
Ich würde sagen, bei dir, bei jemandem, der wirklich dran ist, der Fachhandwerker, der selber eine zu Hause hat oder der Weiler-Mitarbeiter, da sage ich mal, 3 bis 5 Starts am Tag sind top.
Okay.
Bei einem Endkunden, sage ich mal, 10 bis 15 ist auch in Ordnung.
Okay.
Du hattest jetzt gesagt, 44 in, wie lange läuft die? Weiß nicht, 2, 3 Wochen.
Ja.
Ist vollkommen im Rahmen.
Hat ja ChatGPT nämlich auch gesagt.
So, und wenn Chatty das sagt, dann ist doch alles
ist das ja stimmt.
Also zur Einordnung, wenn ich jetzt sage hier, 10 bis 14 Starts am Tag ist in Ordnung, wenn jetzt hat einer vielleicht 15, 16, 17, bitte nicht sofort unser Kundendienst anrufen, es kann in Ordnung sein. Optimiert eure Heizungsanlage, das ist eure Anlage, Wunschtemperatur, Heizkurve mal einstellen, gucken, dass die Wärmepumpe lange Laufzeiten hat, die Wärme ins Haus bringen kann und dreht eure Heizkörper dementsprechend auf. Nicht unnötig Wärme verschwenden, aber tatsächlich die Wärme, die produziert wird, auch abnehmen. Niedrige Temperaturen auf längere Zeit, das ist tatsächlich das, was wir haben wollen.
Wunderbar. Nochmal ganz vielen Dank an euch, dass ihr bei mir zu Hause vorbeigekommen seid, dass wir auch vorher schon in Kontakt waren und auch jetzt hier dieses wunderbare Gespräch geführt haben. Und auch natürlich den Ausblick auf die Fortsetzung. Spätestens in einem Jahr sitzen wir hier wieder. Damit ihr das Ganze, was auf unserem Kanal sonst so passiert, nicht verpasst, abonniert am besten jetzt den Steckerchecker. Dann seid ihr auch nächste Woche mit dabei und nächsten Monat und nächstes Jahr, wenn wir hier wieder sitzen. Bis dahin, bye, euer Steckerchecker.